Ich lese zusammen mit euch unser Text fürs Wochenende. Erster Korinther 11, Vers 3. Ich füge hinzu, sollte man nicht tun. Ich lasse euch aber Männer wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Wir haben gestern gesehen, wie wichtig das ist, dass wir dies begreifen, dass wir ein Haupt haben, ein Haupt, den wir unterworfen sind. Und wenn wir ihm nicht unterworfen sind, dann ist er nicht unser Haupt. Und daraus folgt alles andere. Christus hat auch ein Haupt, der Vater. Wir sind alle Autorität unterworfen. Und wir haben ein Stück in Lukas 7, das Leben dieses Hauptmannes und wie er dies auch begriffen hat. Ich bin ein Mann, und er sagt nicht, der 1000 Männer, ist das richtig auf Deutsch, überstellt ist, sondern ich bin ein Mann, der unterworfen ist. Das ist die Grundlage für seine Autorität. Und komischerweise in der Ehe schreibt Paulus, einer ordnet sich der anderen unter. Das ist der Unterschied zwischen Macho-Leben und uns. Als junge Männer in Christus kann mich meine Frau unterwerfen, mache ich gern. Und zwar nicht nur im Bett, auch in der Küche, auch im Rechten. Sie hat oft Recht. Von meiner Natur her, als Macho meine ich, ich habe immer Recht. Und nicht nur meine Frau hat oft Recht und ich muss einsichtig sein, ich muss es zulassen. Ich muss bereit sein zu lernen von meiner Frau, aber auch von meinen Kindern. Von der Frau ist es schwierig, von den Kindern ist es noch viel schwieriger. Im ganzen System, in der Schöpfung, gibt es Unterwerfung. Und Unterwerfung ist gut und richtig, es ist von Gott gegeben. Deswegen schreibt Paulus zu den Römern und sagt, es ist wichtig, dass ihr euer Platz findet. Dass ihr erkennt, wo ihr hingehört. An jeder vernunftende Gemeinde, sagt das immer wieder, weil es eigentlich etwas Spannendes und Schönes ist, bin meinen Söhnen unterworfen. Und ich sage es nicht einfach so platt dahin, ich finde es schön. Es schafft mir Geborgenheit, Sicherheit. Und es zerbricht mich innerlich immer wieder, meine Söhne als Ratgeber zu haben. Das ist gut, dass Gott das so gemacht hat. Dass wir einander unterworfen sind in der Ehe, in der Gemeinde. Wenn wir die Schöpfung sehen, wir haben ein Stück gestern, dieser Gott, den wir unterworfen sind, als Herr und Herrscher zu sehen. Und das ist einfach, dass wir uns selber, was, ist das richtig auf Deutsch, ins Fäustchen lügen, wenn wir meinen, dass wir das tun können, was wir wollen und dann Herr, Herr zu ihm sagen. Was nennt ihr mich, Herr, Herr? Und tut einfach das, was ihr wollt. Und Gott ist das so zuwider, dass Menschen sich so verhalten, fromm, religiös nach außen, aber innen drin in totaler Rebellion. Anbeten mit erhobenen Händen, aber im Herzen haben sie den Mittelfinger da. Und Gott sagt, das ist zum Kotzen. Das mag ich nicht. Dass wir Gott unterworfen sind, widerspiegelt sich in unser Gehorsam ihm gegenüber, ganz persönlich. Und damit beschäftigen wir uns heute Morgen. Stefan sagte zu mir gestern Abend nach Gott, ja, diese ganze Herrschaft, das ist echt so ein Problem. Herrschen, Herrschaft. Und wir sprachen von den ganzen Vorurteilen. Und ich hoffe, dass wir diese Vorurteile abbauen können. Heute Morgen, heute Abend, auch in dem Austausch am Tisch, auch nachmittags, dass wir begreifen, dass Gottes Herrschaft, wie wir gelesen haben im Psalm 8, herrlich ist. Ich kann es für mich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wehre mich oft dagegen, gegen die Herrschaft Gottes, aber ich weiß, dass die Herrschaft Gottes ist, wie es im Psalm 8 steht, herrlich ist. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in seiner Herrschaft. Es ist angenehm, es ist schön, es ist wohltuend. Es bewahrt mich vom Bösen, von diesem verkommenen, finsteren Trieb in mir der Sünde. Ich kriege das nur in den Griff. Ich sehne mich so danach, es in den Griff zu kriegen. Ich kriege das nicht in den Griff. Ich kriege das gedanklich nicht in den Griff, im Worten nicht in den Griff, in meinen Taten nicht in den Griff. Ich kriege das nur in den Griff, wenn ich ihm herrschen lasse in mein Leben. Und deswegen finde ich durch die Herrschaft Christi Freiheit in dem Moment, wo er über meine Sünde herrscht. Wo ich, wie Paulus sagt, meine Aufgabe ist, die Sünde zu töten. Nicht zu pflegen, nicht zu entschuldigen, sondern zu töten. Und dann lasse ich, und das kommt durch das Blut Jesu, der Sünde getötet werden. Keine Entschuldigung, kein tut mir leid, kein ich hab's nicht so gemeint, das ist alles Stolz, versteckter Stolz, Uneinsichtigkeit. Vergib mir, denn ich habe gesündigt. Nur das greift, nichts anders greift. Das Blut kommt und greift und tötet die Sünde. Und Gott herrscht in mein Leben und ich freue mich an diese Freiheit, die ich in seiner Herrschaft genieße. Das Wort Herrschaft ist herrlich. Sein Name als Herr und Herrscher ist herrlich. Es ist herrlich in der ganzen Erde. Man sieht das in der Natur, wie er in Herrlichkeit herrscht. Das Meer, die Wolken, der Wind. Den Sommer, den Winter, die Tiere, die Vögel, die Fische, wie sie sich, ja, natürlich seine Ordnung fügen. Nur ich bin das größte Problem. Ich wehre mich. Er hat mir einen freien Willen gegeben und ich missbrauche diesen freien Willen. Ich wehre mich. Ich will einfach nicht tief. Wisst ihr, was diese Geschichte, Jesus packt das so schön ein, die er da erzählt, von seinem Reich. Und wie er einfach seine Diener ausschickt. Und wie der Herr seines Reiches kommt. Und schaut nach Rechten. Und was sagen seine Diener? Was sagt sein Volk? Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Wie tief muss das in Jesus Herz hineingeschnitten? Wie heißt es auf Deutsch? Verliere meine Worte.
Haben.
Das sind die meinen. Johannes Kapitel 1. Ich kam zu denjenigen, die mein sind alles. Mein Volk, meine Schöpfung. Und die haben mich verworfen. Ich glaube, dass wenn wir Gott vom Herzen lieben als Männer, sich hat, ja, herrsche du, Herr, herrsche du. Und das haben wir gerade gesungen. Herrsche du in meinem Leben. Gott herrschen zu lassen, ist herrlich. Ich wollte ganz kurz einfach mit euch, ich möchte so gern diese Hemmungen, diese Vorurteile, weil wir eine völlig falsche Vorstellung haben von Herrschaft. Und der Mann sei Herr über die Frau nach dem Sündenfall, das ist etwas Herrliches. Und wenn es meine Frau quält, ist es, weil ich ein Arschloch bin und nicht einer, der ein Herr ist wie mein Herr. Denn mein Herr ist der gute Hirte. Ein guter Hirte, den haben wir gern. Ein Freund, den haben wir gern. Und wir haben gerade gesungen miteinander. Ihr habt genau zugehört und genau hingesehen. Alle Menschen müssen wissen, du bist mein Herr. Das haben wir gesungen. Haben wir es gemeint? Alle Menschen müssen wissen und sehen, dass du in meinem Leben herrschst. Das wünsche ich mir. Dass diese Vorurteile in der Welt auch niedergemacht werden, durch den, dass wir Hauptmänner, Herren, Herrscher sind, wie Christus es ist. Dieses Wort ist so behaftet mit Vorurteilen. Das Ganze ist verdreht. Und deswegen sagt Gott zu uns Menschen, wir sollen uns kein Bild machen. Warum? Weil unsere Gedanken, unsere Gesinnung, unser Denken so scheiße ist und so daneben, dass wenn wir uns dein Bild machen von Gott, in seiner Herrschaft zum Beispiel, ist es vollkommen falsch. Und diese Bilder prägen uns, sie sind falsch. So ist Christus nicht. Und Petrus war 3 Jahre bei Christus, neben ihm gelaufen, gesessen, neben ihm geschlafen, den ganzen Tag mit ihm verbracht. 3 Jahre Theologie, reinste Theologie. Jesus hat seinen Vater, Gott, diesen jungen Männern so nahe gebracht und sie waren Männer wie wir. Und Petrus hat es immer noch nicht kapiert. Zieht sein Schwert. Er sagt, Petrus, du hast mich falsch verstanden. Das ist vollkommen daneben. Und wenn die Menschen, und ich weiß hier, dass viele von uns, Matthias, Josef, so evangelistisch ausgerichtet, richtig, wir müssen das Evangelium bringen. Aber es muss das rechte Evangelium sein. Und das Evangelium Menschen bringen, ist so zu leben, wie ich sollte, zu Hause in der Beziehung zu meiner Frau und meinen Kindern. Das ist mächtige Evangelisation. Das hat Hand und Fuß. Das kommt an und das haut die Nachbarn nieder. Ohne Benny hin. Die kippen um. Wenn sie sehen, die Substanz in unser Leben, wie ich als Herr will, im Haus die Verantwortung übernehme für meine Frau und meine Kinder wie Christus. Wie übernahm Christus die Verantwortung für mein Leben? Indem dass er all meine Sünden auf sich nahm. Und was tat er? Und schwieg. Liebe ich meine Frau so? In diese Verantwortung? Ich habe viel zu lernen. Weiß gar nicht, warum ich hier vorne sitze. Ich habe mehr zu lernen als ihr. Jesus als Freund, ja. Jesus als Lamm, ja. Lamm nimmt man auf und trinkt man überall, wo man hin will, ne? Überall. Den nimmt man einfach mit, ne? Jesus als Hirte, auch schön. Ah, überleg doch, was da steht. Wer ist mein Hirte?
Ja.
Komm. Also bitteschön. Was machen wir nun mit unserer Vorurteile? Weißt du, Jesus kann dein Hirte nicht sein. Geht überhaupt nicht, wenn er nicht dein Herr ist. Geht nicht. Funktioniert nicht. Und wir sehen diesen Hirten. Und wenn wir im Psalm 23 denken, dann denken wir, sehen wir da ein lieber Hirte. Sein langen Gewand, lange Haare, Bart, Stecken und Stab. Das verstecken wir hier, weil es eine Bedrohung für uns ist. Sein Stecken und sein Stab. Aber steht, der Herr. Das ist wichtig. Dass das, was zuerst kommt, kommen muss, zuerst auch wirklich kommen. Er ist Herr und Herrscher über alles, über Himmel, Herrscher auf Erden. Der ist Herrscher heute Morgen. In alle Zeit, in Ewigkeit ist er Herrscher. Er herrscht in Gerechtigkeit. Er herrscht in Barmherzigkeit, in Gnade. Er herrscht und er stellt sich zwischen den Armen und den Reichen. Und das habe ich 15 Jahre in Indien getan. Und das war die schönste Zeit meines Lebens, zwischen den Reichen und den Armen zu stehen. Und zu sagen, das macht ihr nicht mit meinen Brüdern, die Armen. Mich gegen den Reichen und den Mächtigen zu stellen, das war schön. Wisst ihr, und Christus sagt, ich weiß, warum es so süß und schön war, weil Christus sagt, wenn ihr jetzt denen, eine von denen tut, ihr tut's mir. Und das ist wie Öl in meine Beziehung zu Jesus. Ihr habt es Jesus getan. Es war eine schöne Zeit. Und wenn Gott mich rufen würde, würde ich morgen wieder zurückkehren zu den Straßen von Bombis und die Sterbenden waschen. Während die anderen da getobt haben, die Polizei mit Stöcke geschlagen haben und uns vertrieben haben von der Straße, weil wir Gutes getan haben. Das ist eine große Kluft. Aber so ist unser Herr und Herrscher. Da stellt er sich hin. Er stellt sich zwischen den Armen und den Reichen. Zwischen den Schwachen und den Mächtigen. Zwischen die Elite. Und die Verachteten. Zwischen diejenigen, die alles sind oder meinen es zu sein. Und diejenigen, die nichts haben. Ein Bild im Alten Testament, die Witwen und die Kinder ohne Mama, ohne Eltern, die Waisen. Der Herr und Herrscher, und dazu kommen wir zu dem, wo wir gestern, viele von uns sind in unsicher, gerade nicht nur in der Frage nach unserer Berufung, das ja festgemacht werden soll, dieses Wochenende, sondern wir sind einfach unsicher in unsere Beziehung zu unserem Meister, zu unserem Erlöser als Herr und Herrscher. Jesus spricht in Matthäus 5, von sein Reich und wie es da ist. Und Jörg erinnerte mich gestern Abend, auch nach unser erster Block, meint er, ja, sein Reich bedeutet Herrschaft. Es gibt kein Reich ohne Herrscher. Völlig unmöglich. Es gibt kein Volk ohne König. Unsere ist eine Frau, unsere Königin. Nicht die britische, sondern die deutsche. Im Psalm 23 geht es auch nicht nur um Hirte, sondern es geht, jetzt will ich euch schockieren, um einen Führer. Der Herr ist mein Führer. Wir wollen alles zunichte machen. An diesen ganzen Begriffen, die der Teufel so mit Negativen behaftet hat. Führe mich her. Ich weiß sowieso nicht, wo es lang geht. Und ich weiß, dass alle Männer hier, die Frauen und Kinder haben, wissen das ganz genau. Und gestern Abend war ein Bruder so offen, dass er sagte, mein Leben steht vor mir und ich weiß nicht, wo es lang geht. Seht ihr, wie wichtig ist, dass wir unsere Berufung und unsere Berufung zuerst und vor allen Dingen ist als Männer. Gott hat uns zu Männer gemacht. Das ist unsere erste Berufung, Männer zu sein. Das Reich Gottes braucht Männer. Und Jesus spricht hier in Matthäus 5, wir kennen das alle gut, über sein Reich und wie es eigentlich ist. Er sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das mein Reich, das Himmelreich. Da, wo ich herrsche, in meinem Reich, sind Menschen, die geistlich arm sind. Und der Hauptmann ist ein geistlich armer Mensch, den wir heute noch, er ist ein Römer. Geistlich reich sind die Juden. Und er nimmt ein geistlich Armer, ein Geisteskranker und macht ihn zum Vorbild für die Hochgeistlichen. Und das sehe ich immer wieder in meinem Leben. Wie meine Nachbarn in Nöpker, da war meine Schwiegermutter, ihr Grundstück hat. Was für ein Vorbild dieser Klaus ist. Er heißt Helfers mit Nachnamen. Der Klaus ist ein Helfers. Ich habe insgesamt 3 Tage mit ihm verbracht. Wir sind per Du und das gibt es selten in Norddeutschland. Er kommt und hilft mir den ganzen Tag, geht abends weg. Bei Minusgrade, für nichts und wieder nichts. Und zwischendurch macht nebenan in seinem Garten seine liebe Frau Kaffee und Kuchen und lädt mich zum Kaffee und Kuchen ein. Und ich denke, ich hätte ein Bierchen haben müssen für Klaus. Ich hatte nichts. Musste mir alles bei ihm pumpen, Werkzeug, alles andere. Ich hätte nicht einmal ein geknicktes Rohr niedermachen können. Und er sägt 5, 6 Bäume, macht die klein, packt sie in meinem Auto, nimm sein Werkzeug wieder mit und sagt, jetzt gibt's Kaffee. Und ich gehe dann in seine Hütte im Garten, eine edle Hütte. Er ist ein Gartenzwerg, er lebt im Garten. Tisch gedeckt, ich sage, ich kann so ein Kuchen, wie ein 6-Zylinder in der Reihe. Und seine Frau kommt rein, duft, 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 duft. Sie hat das nicht mit der Kettensäge gemacht, sondern mit dem Messer. Ist die edelste Brause, alles Markenzeug. Was? Kenne ich gar nicht, habe ich schon 10 Jahre Coca-Cola habe ich getrunken. Stellt euch das mal vor. Kaffee vom Edelsten, Tisch gedeckt, ist keine Übertreibung. Und sie steht und bedient uns. Ich denke, ich bin in Indien. Ich sage, wollen Sie sich nicht hinsetzen? Ne? Sagt der Kuchen ist aber frisch. Ja, habe ich heute Morgen für euch gebacken. Ich denke, wo bin ich hier? Was für ein Vorbild. Welch eine Lebensqualität. In der Tat sieht man da den Hauptmann. Sie glauben. Gott selbst in Jesus Christus staunt über diesen Mann und sein Glauben. Wo sieht er das? Ein geistliches Bild? Charismatischen Gaben? In seiner Theologie? Nein, nein. Versteht nichts von Gott. Sehen wir gleich. Er macht alles richtig. Wie du. Mein Nachbar Klaus. Klaus Helfers. Ich kenne euch so viele Beispiele. Unterwegs im Zug von Hannover nach Koblenz bin ich Jedes zweite Wochenende bin ich da insgesamt, jedes Wochenende die 12 Stunden unterwegs. Ich bin im Zug den ganzen Tag. Und da kommen die Leute, drängen sich rein im Zug und hinter mir ist eine Schlange von 20 Mann und vor mir ist eine alte Omi, die ihr Koffer nicht hochkriegt und keiner will helfen. Um sie herum stehen 6 junge Männer und bohren in der Nase und die Omi knickt um mit ihrem Koffer. Verstehst du? Und keiner macht was. Und hinter mir ist ein Gentleman, der ist 2 Meter lang, in seine edle Bekleidung und sein Boss nach Rasierwasser. Platz hier, muss aber weitergehen. Und ich sage, entschuldigen Sie, mein Herr. Ich sage, hier, guck mal, die Oma kriegt ihr Koffer nicht hoch und die Kinder, ich bin fast durchgedreht in der Situation, so wie ich so bin, wie ein Ochse in Geschirrladen und beleidige diesen Mann. Na? Und er sagt, oh, Entschuldigung, sagt er zu mir, Entschuldigung, das habe ich gar nicht bedacht. Gute Idee. Du bist doch kein Arschloch. Situation geht weiter, er wartet ganz geduldig, kriegt meinen Platz, wartet auf mich, bis ich meinen Koffer oben habe und mich hingesetzt habe und grüßt, hat die Zeitung in der Hand und er geht weiter. Ich kriege Rückenschmerzen, denke ich, du musst spazieren gehen. Durch den Zug, erste Klasse rein, er sitzt da mit seinen edelsten Schuhen und liest die Zeitung. Ich komme vorbei, ich denke, hoffentlich sieht er mich nicht. Grüße Sie, herzlichen Dank. 2 Mal steigen aus dem Zug raus. Auf Wiedersehen. Danke für Ihren guten Rat. So viel Einsicht habe ich nicht. So viel Demut.
Jörg, doch mal.
So viel Demut bringe ich nicht am Tag. Den Ochse. Gott macht uns den Heiden zu Vorbildern. Selig sind, die da reichlich arm sind. Wer arm ist, ist offen für Korrektur, oder? Die Armen in Indien, du, 3 Stunden ist kein Problem, 3 Stunden Predigt, sie sagen, jetzt schon Schluss? Sie wissen, dass sie nicht alles wissen. Wir meinen, wir wissen alles und wissen gar nichts. Und tun noch weniger. Selig sind, die da Leid tragen. Das ist die Herrschaft. Gott ist in Jesus Christus. Hier sehen wir Gott als Herrscher. Er leidet für uns am Kreuz. Mann, ist das nicht eine geile Herrschaft? Gesegnet, selig sind die, die da Leid tragen. Mein Sohn sagt mir, Herr, Papa, was habe ich falsch gemacht? So viel Leid. 2 Unfälle. Rucksack geklaut. Und jetzt das noch. Was habe ich falsch gemacht? Nein, nein. Mein Sohnemann, du bist berufen zum Leiden. Denn dein Herrscher hat gelitten. Wo der Meister gelitten hat, werden die, und das ist unser Vorrecht. Paulus nennt das ein Privileg. Leiden Christi. Wir werden da drin geschliffen. Wir lernen, so zu herrschen, wie er herrscht. Der Fähigkeit, Leid zu tragen. Aber wir sind was? Voller? So voller Selbstmitleid, dass wir nicht für andere leiden können. Selig sind die da sanftmütig. Da habe ich euch deutlich gemacht, dass ich hab's, ich bin nicht so. Ich muss es lernen. Und sanftmütig wird man durch dem, dass man bereit ist zu leiden. Man wird geschliffen, geformt, hat Verständnis für andere, mitempfinden. Warum? Man kennt das Leiden. Da hat man Mitleid mit anderen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Hey, wer wird herrschen? Hier ist es doch klar. Wer wird herrschen? Die Sanftmütigen. Wir herrschen aber zu Hause. Na. Selig sind die, die da hungern oder der hungert und durstet nach Gerechtigkeit. Hier haben wir wieder dieser Christus, der sich in die Kluft hineinstellt. Zwischen den Reichen, den Mächtigen und den Armen und den Schwachen. Das ist diese Durst nach Gerechtigkeit. Für andere ist es, nicht für mich, nicht Selbstgerechtigkeit. Dass den armen Schwachen Gerechtigkeit zukommt. Dass sie ihr gutes Recht bekommen. Dafür bezahlen wir unsere Anwälte. Dass die Zuhälter und Verbrecher Recht bekommen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, den Herrn, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Gott verstehen, Gott begreifen, mit Gott kommunizieren können, mit Gott austauschen können. Dann, indem wir, dass wir ihm näher kommen, werden wir gereinigt. Das ist ein Prozess. Wer Gott nahe lebt, führt ein reines Leben. Denn die Gegenwart Gottes reinigt uns und verändert uns. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das wiederum. Fängt mit Himmelreich. Da, wo Gott herrscht, denn deren ist das Himmelreich. Das ist die kurze Einleitung zu unserem Thema heute Morgen. Ich möchte zum römischen Hauptmann. Alle Vorurteile weg gegen Herrschaft. Meine Herrschaft. Wir lesen einfach diese 10 Verse zusammen und wollen eine gute halbe Stunde darüber nachdenken, meditieren. Ist das okay? Halbe Stunde? Ist das zu viel? Vielleicht lesen wir einfach, weil hier, es fängt ja an mit nach dem, nach was? Kapitel 7. 1 steht nach dem, Lukas 7, nach dem, nach was? Ja gut, das ist genau das. Und, aber zuvor sagt Jesus diese prägende Worte, die wir bereits gestern und heute schon dreimal zitiert haben. Da steht in Vers 46 von Kapitel 6, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, was nehmt er mich Herrscher und tut nicht, was ich euch sage. Christus geht es hier um Tun. Und er nimmt ein Vorbild, wieder zurück zu diesen Beispielen heute Morgen in der Bahn und beim Baumsägen, bei den Klaus-Helfers. Er nimmt einen Heide und macht ihn uns zum Vorbild. Hier in der Situation den Juden, das sind die Religiösen. Das ist für uns sinnbildlich die neutestamentliche Gemeinde. Die religiösen Menschen, die meinen, die wissen alles. Die haben ihre Theologie richtig, ihr Dogma richtig. Und er sagt ihnen, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie. Hören, gehören, Gehorsam. Kein Gehorsam, nichts gehört, gehöre auch Gott nicht. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da rieß der Strom an den Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Was das Meer mit Häusern machen können, haben wir gesehen, oder? Wie viele Jahre her?
10 Monate.
Ja, 10 Monate her und dann nochmal vor 3 Jahre in Indonesien.
Vor 7 Jahren.
Sumatra.
6 Jahre.
6 Jahre, so lange her.
Nee, 7.
2004.
Einfach eine Welle. Die Kraft des Meeres macht es nieder. Alles platt. Nicht nur einstöckige Hütten, sondern mehrstöckige Gebäude. Niedergerissen. Mein ganzes Leben. Das, was ich gebaut habe. Mein Haus. Und alles, was darin ist, alles, was ich habe, wird geprüft. Anhand meiner Taten. Und wenn meine Taten auf einer Grundlage gebaut sind, die Prinzipien, die Baupläne Gottes, die Ordnung Gottes, dann bleibt sie bestehen. Da kann kein Monsun, keine Monsterwelle sie niedermachen. Sie bleibt stehen. Warum? Weil sie nach den Ordnungen Statistik Gottes gebaut ist. Und das, was auf Gott gebaut ist, mein Leben. Und das bezieht sich auch ein Stückchen auf dies: Macht eure Berufung fest, sicher. Wie mache ich mein Haus fest? Wie mache ich mein Glauben fest? Paulus an Timotheus: Dass es fest wird in dir, das, was deine Großmutter und Mutter empfangen haben und du von uns empfangen hast, durch Hände auflegen, dass es fest wird. Wie wird es fest, wenn ich nach den Ordnungen Gottes baue? Ist es unzerstörlich. Nicht einmal eine Monsterwelle kann es niedermachen. Und wenn ich es sehe, wenn ich den kleinen Dingen nach der Ordnung Gottes baue, merke ich, Mann, bleibt ja stehen. Kann mir nichts, mich nichts, mir nichts niederreißen. Nichts. Bleib wie ein Baum, tief gepflanzt in den Ordnungen Gottes. Wer aber hört und nicht tut, die alles besser wissen, die aber nicht handeln, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf der Erde ohne Grund zu legen, und der Strom rieß an ihn und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Mein ganzes Leben. Ich schaue zurück auf 67 Jahre. 32 Jahre habe ich auf Sand gebaut. Ist alles niedergerissen. Nichts. Nichts da. Weißt du, viele bekehren sich und haben so das Zeugnis: Oh, der Herr muss sich freuen, solch einer wie mich zu haben. Mit meiner Ausbildung. Mit meinem Reichtum. Ich bin Hauptmann gewesen. Und nun werde ich zu seinem Diener. Wisst ihr, die Grundlage, die habe ich nicht. Hatte nie was. War nur Versagen, als ich zu Christus kam. Ich habe gebaut mit einer Hand und zerstört mit der anderen. Habe ein Ja zu meiner Frau gegeben und mit der anderen Hand habe ich sie niedergeschlagen. Und auch meine Kinder, bis sie in der Psychiatrie waren. So habe ich. Und ich habe gedacht: Peter, was machst du da? Und ich denke, das willst du gar nicht. Du hast den falschen Herr. Der, der in dir herrscht, ist der Widersacher. Du bist fromm erzogen, kennst die Bibel, kannst es zitieren, aber du bist das größte Arschloch auf Erden. Ich hatte nichts, wirklich nichts. So ist mein Zeugnis, nichts. Ich bin nackt und bloß gekommen. Ich habe Schweinefutter gegessen. So alles, mein ganzes Leben immer wieder zusammengepurzelt. 5, 6 eheliche Beziehungen. Alles kaputt. Abgebrochene Schwangerschaften, Abtreibung, weil ich nicht nach der Ordnung Gottes, die ich auswendig kannte, nicht gelebt habe. Ist alles zusammengebrochen. Aber 1932 habe ich als kleiner Mann, als nichts angefangen zu bauen auf Gottes Ordnung. Und ich weiß, mein Haus, meine Familie, meine Frau und Kinder, da sind Macken und Fehler drin. Es ist nicht alles dicht. 1972, entschuldigt, als ich zu Jesus kam.
Die Brille putzen.
Da habe ich angefangen neu zu bauen, auf seine Ordnung, auf seine Prinzipien, habe ich angefangen in der Bibel zu lesen, wie ich Ehemann eigentlich sein soll. Und dann hat es funktioniert. Nicht immer, aber immer öfters. Und heute steht was da. Nicht, ich meine nicht mein Haus in Norden. Mein Haus steht. Und ich kann es hier bekennen. Meine Berufung steht in Gabi und meinen Kindern. Ja, es gibt der eine oder der andere, die hinken, aber es steht. Und es wird auch am Ende stehen. Warum? Weil ich alles richtig gemacht habe. Nee, habe ich nicht. Aber weil ich nach der Ordnung Gottes gebaut habe. Denn das Wort Gottes bleibt bestehen in Ewigkeit. Haben wir diese Maßstäbe für unsere Ehe? Sind wir das Haupt? In christlichen Sinn. Nicht als weltlicher Herrscher. Jetzt wollen wir diesen Hauptmann sehen. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Das ist eigentlich Jesus zu Hause. Das ist seine Stadt. Wird bezeichnet als, Jesus sagt es, mein Dorf. Da ist Jesus zu Hause in Kapernaum. Da, die ganzen Menschen kennen ihn. Nicht, wo er geboren ist, nicht, wo er aufgewachsen ist, aber er spricht von Kapernaum als sein Dorf. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, und wir lesen einfach die ganzen Verse jetzt, der ihm lieb war und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen, als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihn sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin, und hier hören wir das wieder wie in Korinther, denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan. Das ist seine Grundlage. Seine Autorität beruht auf diese Grundlage, dass ich unterworfen bin und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Wahnsinn, hätten wir das nicht gern zu Hause? Ja. Vielleicht ist Jesus eben nicht unser Herr, wie es sein sollte. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Diese arme Fromm, war? Diese Theologen, Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer. Holt einfach eine hier vom Staff rein. Wir sitzen hier als Theologen, weißt du, wir sind die Frommen hier, gekommen, um den Herrn anzubeten, Wort Gottes zu studieren, hat jeder seine fette Bibel und eine Putzkraft. Hier, ne? Aus der Jugendherberge und sagt hier, so einer. Und als es die Boten wieder nach Hause kamen, finden sie den Knecht gesund. Hier sehen wir, dass der Glauben eines Heiden Vorbild gemacht wird für die Gläubigen, für die Juden. Hier haben wir einen Römer. Und hier haben wir fromme jüdische Leiter. Wir wissen nicht, könnten Pharisäer, Sadduzäer, es waren Ältesten. Okay? Die Juden haben die Römer gehasst. Ich bin 1962 nach Deutschland gekommen als Soldat, als Inselaffe. Mit der NATO. Die sogenannten Besatzungstruppen. Und ich habe als kleiner Junge die Comics gelesen. Herman the German. Das war ein Monster. Der hat alles niedergemacht. Die kleinen Briten haben ihn gehasst. Ich überziehe das ein bisschen, aber da ist schon was dran. Ich bin hergekommen und war ein Feindesland. Vorurteile meinerseits und Ablehnung. Unser Volk ist hier. Heute gehöre ich dazu. Konnte nirgends hingehen. Und wenn ich mit einem deutschen Mädchen gesehen wurde, wurde ich verprügelt von den Deutschen. Wenn ich in eine deutsche Kneipe rein wollte, dürfte ich nicht, weil ich ein versoffenes Schwein war. Wenn ich etwas einkaufen wollte, wurde ich ignoriert und stehen gelassen, weil ich kein Deutsch kannte. Sie kannten mich, es war deutlich. Ich hatte die Merkmale. Britische Klamotten, kurze Haare bis hier oben hin und eine schöne Fahne. Alles fertig. Und auch wenn ich es gewollt hätte, einer von euch zu sein, war es nicht möglich. Die Kluft war zu groß. Ich wurde nicht angenommen. Und ich habe auf die Deutschen herabgeschaut. Ich kann diesen Hauptmann verstehen. Was siehst du? Der hat die Arschkarte von vornherein. Das ist ein Römer. Und er repräsentiert nicht nur Rom, dieses verkommene, liberale Volk, deren Hauptmann, der Kaiser, ist ein Schwuchtel. Und dieser Hauptmann ist dem Kaiser unterworfen. Wem hast du dich denn da unterworfen? Was ist das für ein Zeugnis? Der hat die Pokarte, der kann machen, was er will. Der ist ein Außenseiter. Er findet die Juden, wie wir alle weltweit die Juden empfinden, okay? Die ganze Welt, mit wenigen Ausnahmen, auch in der christlichen Szene, die Juden. Und die Juden, ihm gegenüber und er die Juden gegenüber, total, keine Chance, einen effektiven Dienst zu haben. Null Chance. Jetzt ist er in dieser Situation. Und er ist hier in dieser Stadt bekannt, in dieser Kleinstadt bekannt. Und er ist so gut bekannt, dass er Respekt vom Volk hatte. Und zwar nicht nur vom Volk, sondern den religiösen Führer. Und er hatte so viel Respekt als Hauptmann. Der war ja hauptsächlich verantwortlich für die Probleme, die die Römer in Israel verursacht hatten. Er repräsentierte das Römische Reich, dürfen wir nicht vergessen. Nur Vorurteile. Dennoch hat er solch ein Leben geführt, dass er die Ältesten eine Aufgabe erfüllen sollten, dessen er sich selbst nicht würdig fühlte. Das ist im Text klar, das haben wir gelesen. Ist das nicht wahnsinnig? Als ich das kapiert habe, bei mir ist das darf nicht wahr sein. Welch eine Vollmacht. Und Jesus sagt, so ein Glauben, und er bezieht sich, bin ich felsenfest von überzeugt, nicht nur auf Heilung, sondern das ganze Leben dieses Mannes ist solch ein Zeugnis von Gott. Er war in unseren Augen nicht gläubig, aber Gott nimmt ihn und stellt ihn in den Mittelpunkt und sagt, so ist es. Und der Hauptmann hatte, wie gestern gesagt, sicherlich, ich vermute, dass er ein Oberhauptmann war und 1000 Männer unter sich. Und mit diesen 1000 Männern auch sicherlich alles, was die Männer hatten. Ob sie nun die Frauen und Kinder mit hatten, aber alles. Und ein Soldat musst du glücklich halten. Ich weiß, wie es ist bei der Armee. Wenn du Verantwortung hast über Männer, wenn sie dir gehorchen sollen, dann musst du gut zu denen sein. Die folgen dir sonst nicht. Die fallen dir im Rücken. Die lassen dich im Stich. Wenn es drauf ankommt, sagen sie, jetzt aber. Haut rein, Jungs, macht ihn fertig. Den mögen wir nicht. Aber der wird so geachtet, so gemocht. Das Volk liebt ihn. Und die lieben ihn so sehr, dass sie ihn vertreten als Juden vor Christus. Hier gibt es Juden, die das römische Reich, diesen Hauptmann, vertreten. Noch eine Eigenschaft, die wir hier bei sehen. Als er von Jesus, dieser Hauptmann, hörte, sandte er die Ältesten, den Juden, zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert. Hier kommt ein Kompliment an diesen Hauptmann. Die Juden sagen, das ist Klaus Helfers. Sein guter Mensch. Wie wisst ihr, dass er gute Taten hat? Er ist gut zu uns, sein Volk. Er unterstützt uns. Jesus gegenüber wird diese Aussage gemacht und er nimmt Stellung dazu in Vers 6 und sagt, ich bin nicht wert. Das war die Wahnsinn. Hier wird er auf ein Podest gehoben von den Juden und er steigt selber wieder ab. Nein, ich bin es nicht wert. Deswegen habe ich euch geschickt, weil ich zu euch aufschaue. Ihr tut etwas, was ich nicht tun kann. Ich bin Hauptmann, aber dieser Herr Jesus, ist für mich so hoch, so erhaben, so herrlich. Das ist solch ein Mann. Ich darf nicht einmal in seine Gegenwart eintreten. Das ist die Haltung, die hier ist. Es ist eine Ehrfurcht vor Christus, eine Ehrfurcht vor Gott. Und in dem Moment sagt er, ja, Lob, verstehst du? Der Teufel lobt uns, gerade im Dienst. Hey, es ist wert. Es ist wert, gepriesen zu werden. Er ist wert, gelobt zu werden. Und es ist immer eine Verführung, auch gerade für uns junge Männer, aber grundsätzlich, Ehre tut nicht gut. Ehre ist eine große Verführung. Und dieser Hauptmann ist so weise, er sagt, hey, hey, hört Kinder, ich bin es nicht wert. Und deswegen bin ich nicht gekommen. Ich wollte nicht frech sein. Ich wollte einfach nicht meinen, es wäre mein gutes Recht, als Hauptmann hier reinzuplatzen. Ich bin schließlich Herr. Ich gehöre zu Besatzungstruppen. Und Christus, du kommst jetzt herher und heilst einer meiner Soldaten heil. Mein Knecht. Ein nichtsnützer Knecht. Dieser Mann liebte diese 1000 Männer, ihre Frauen, Kinder, alles, was sie hatten. Er hat für sie gesorgt. Wahnsinnstyp. Die Verantwortung übernommen. Nicht nur für die Soldaten, sondern für seine Diener zu Hause. Es waren nicht nur die Römer, nein, es waren die Diener, die Nichtigen, Unreinen, die Kastenlosen, die Ausgestoßenen, die Verworfenen. In Indien nennen wir sie Harijans, Menschen, die keine Kaste haben. Das ist Dreck, ein Knecht. Ich sehe, wie dieser Haupt einschreitet und Verantwortung übernimmt in der Situation. Und das brauchen wir als Männer. Und ich glaube, dass das die erste Aufgabe ist für uns als Männer, dass wir Verantwortung übernehmen. Zu Hause, für unsere Frauen, für unsere Kinder und in der Gemeinde, dass wir Verantwortung übernehmen und unsere Frauen und Kinder hineinführen in den Dienst zu Hause, in den Dienst in der Gemeinde. Ist es nicht Haupt, als Kopf, als Macht, als Schau, als Sitz, sondern nein, es ist ein Dienst, wo wir andere hineinbringen, wo wir andere hochheben, wo wir andere hineinführen im Dienst. Wenn wir das tun wollen, Verantwortung für unsere Frauen und Kinder, und ich meine auch als, du sagst, ich bin nicht verheiratet, interessiert nicht. Du willst heiraten, das weiß ich. Und wenn nicht, dann hast du aber auch Frauen in der Gemeinde. Und ich sehe unsere ledige Männer, die haben mehr Frauen als ich. Manchmal denke ich, die freuen sich drüber. Immer noch nicht entschieden. 5, 6 hinterher. Wir haben alle Frauen und Kinder. Und wenn ich Ralf sehe, er hat viele Kinder. Und wenn ich Peter sehe, der nicht verheiratet ist, Peter hat viele Kinder. Wer Peter ahnt, kennt. Jeden Sonntag ziehen sie da an seine Hose. Ich glaube, er trägt nicht nur Gürtel, sondern Hosenträger. Ich sehe es, wie Kinder ihn lieben. Und wie er eine Rolle hat als Vater in der Gemeinde. Und Ralf nicht nur über seine Kinder, sondern über die Kinder für andere. Wir müssen Verantwortung übernehmen, als Männer, grundsätzlich. Dazu müssen wir nicht verheiratet sein. Verantwortung für unsere Schwestern, und das habe ich gesehen, und Simon, jetzt werde ich direkt, aber ich glaube, du bist so ein Kerl, du kannst es ab. Letzten Sonntag waren wir doch alle im Gottesdienst, oder? Ich nicht, aber ich war da, am Laptop, und habe mir das alles reingetan. Ich kannte die Situation, denn ich kenne Sandra, und das weiß auch Simon schon viele Jahre. Sandra ist eine gute alte Freundin von mir. Wir haben viel zusammengesessen und geklönt. Und ich habe gesehen, wie sie sich auf Abwege gegeben hat. Und wir haben uns immer wieder gefreut, von Sandra etwas zu hören. Und als sie zurückkommt mit einem gläubigen Mann, da haben wir uns gefreut, aber da gab es etwas, was in Ordnung gebracht werden müsste. Und Sandra stand da und ich habe sie gehört, Wort für Wort, das ist wie Öl reingegangen. Sie hat erzählt, wie sie versagt hat, wie sie zu kurz gekommen ist, wie sie ihre Freunde enttäuscht hat und vor allen Dingen, und das haben viele nicht verkraftet in unserer Gemeinde, wie sie gegenüber Gott versündigt haben. Sünde, was ist das? Komm her, das ist eine komische Gemeinde. Reden hier von Sünde. Sie hat Buße getan. Jörg hat mit dir gebetet, die Hände auferlegt. Aber ich denke, Jesus, das kann nicht sein. Und ich sage, darum geht es mir jetzt. Gerade um diesen Punkt. Kann nicht sein, das ist nicht alles. Da gibt es einen Simon. Da gibt es einen Simon. Jesus, schenk Gnade. Und da war eine kurze Pause. Und da macht Simon seinen Mund auf. Das war wie Öl für mich. Das war viel größeres Zeugnis als anderes. Simon hat die Verantwortung übernommen für den ganzen Scheiß. Und er hat es Jesus abgegeben. Und ich freue mich, dass Sandra dich gefunden hat. Ein Mann, der nicht nur die Verantwortung für seine Sünde übernimmt, sondern für seine Frau. Und das ist der Schlüssel zum Ganzen. Verantwortung. Wir scheuen uns vor Verantwortung. Ich habe oft über den Sündenfall nachgedacht. Und habe mich gefragt, warum ist es so, dass in Römer 5 Paulus ganz deutlich, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt, Adam war es. Das stimmt doch nicht. Das ist Eva gewesen. Da finde ich mich genau an dieselbe Stelle. Was sagt Adam? Sie war es. Du warst es. Eva, du Gott, du warst es. Du hast mich verführt. Ich habe viele Jahre Gemeinschaft gehabt mit einem Evangelist, der Deutschland weit bekannt war. Er ist es nicht mehr. Und er kam zum Punkt in seinem Leben, der hatte so oft versagt, dass es gar nichts mehr ging. Und er verlor seinen Dienst. Nach 25 Jahren, weil er ständig mit Mädchen ins Bett gegangen ist. Er hat sich zu Jesus gefrühert und später ins Bett. Halbe Stunde. Bei manchen hat er eine Woche gewartet, bei anderen ein paar Monate, aber er hat die alle ins Bett gekriegt. Wisst ihr, was er am Ende sagte dann? Es sind die Frauen. Ich habe ihn deutlich gemacht, dass ich wusste, dass es nicht die Frauen waren, sondern dass er sie mehr oder weniger in bestimmten Fällen vergewaltigt hat. Weißt du, was er mir da gesagt hat? Gott hat mich eine Versuchung ausgesetzt, die ich nicht widerstehen konnte. Du kennst das nicht. Sie hat so gemacht und sagt, komm her. Und ich konnte nicht. Es war Gott. Es war. So wahr ich lebe. Das ist wahr. Es ist wirklich wahr. Es tut mir leid. Die Gemeinschaft mit dir kann ich nicht mehr pflegen. Und doch hat Christus am Kreuz es gesagt, du warst es nicht, ich war es. Aber damit ich das in Anspruch nehme, muss ich die Verantwortung für meine Sünde zuerst übernehmen. Geht nicht anders, denn ich bringe ja meine Sünde zum Herrn. Versteht ihr? Sonst kommt es nicht an. Die Verantwortung für unsere Sünde. Und hier greift dieser Hauptmann an und übernimmt die Verantwortung für die Situation. Wisst ihr, warum unsere Frauen so gern Männer spielen? Aus Not heraus. Weil wir die Verantwortung nicht übernehmen für die Beziehung. Für unsere Kinder, für Entscheidungen. Rechten sollen wir mit unseren Frauen. Wir sollen drauf hören und wenn sie Recht haben, sollen wir drauf hören. Aber die Entscheidung müssen wir. Wir stecken unser Hals in die Guillotine. Wir lassen es darauf ankommen. Und wir scheuen uns, Hauptmänner zu Hause zu sein, weil wir zu stolz sind. Wir haben Angst, dass wir als Versager dargestellt werden. Wir machen aber unsere Berufung fest, indem dass wir tatsächlich Gottes Ordnung treu sind und erleben, dass es jedes Mal ohne Ausnahme funktioniert. Wir gehen immer siegreich heraus. Dieser Hauptmann übernimmt die Verantwortung. Er ist ein Mann, der demütig ist, der gebrochen ist. Der weiß ganz genau, ich bin nicht einmal wert, dass du meine Stimme hörst. Ich darf nicht einmal mit dir reden, aber meine Not ist so groß. Heile bitte. Es geht ihm darum, dass jemand anders aufgerichtet wird, dass sein Knecht geheilt wird. Das ist sein Anliegen. Und ihm ist es egal, wie das geschieht. Er weiß, er ist ein kleiner Mann, der nicht würdig ist. Und schickt deswegen andere. Ich muss am Hauptmann denken. Wir sagen Hauptmann, auf Englisch steht Captain. Das ist das Lateinische, Capitano. Italienische. Capitano, Capitan. Auf Englisch steht Captain. Und wenn ich an Captain denke, denke ich an ein Schiff. Und ich bin als kleiner Junge, und wir sind im gewissen Sinn schon als Schiff, zu Hause mit dem Schiff unterwegs, in der Gemeinde mit dem Schiff, im Leib Christi mit dem Schiff. Wir schiffen wie Noah durch diese trübe Zeiten, die Zeit der Trübsal. Und da drin haben wir alles, was wir haben, wie wir gelesen haben gestern. Ne? Ist alles da. Gott hat alles hineingebracht in dieser Arche. Ne? Und ich musste am Kapitän denken. Als kleiner Junge habe ich Papa immer gefragt, Kapitän, kannst du mich mal da hier hinführen zum Kapitän? Und dann hat mein Papa einen anderen, weil der hat ja Tausende von Passagiere, ne? Regelrecht, Tausende von Passagiere. Weiß nicht, 3.500. Ein Schiff. Und wir fuhren als Missionars Familie nicht erste Klasse, sondern zweite Klasse. Und darunter gab es auch dritte Klasse. Das sind schon viele Jahre her. Mein Papa musste einen Antrag. Und wollen ja viele Kinder zum Kapitän. Ne? Der da oben sitzt auf die Brücke. Papa erklärte mir, ja, der führt nicht nur das Schiff, der Kapitän. Du Kapitän zu Hause. Du Kapitän im Hauskreis, du Kapitän in der Jugendarbeit. Du Kapitän über deine Freunde, die jünger sind als du. Führt das Schiff da oben. Der Papa sagt, es ist nicht alles, was er macht. Wenn hier was schief läuft im Schiff, wenn hier was schief läuft, dann kommt man vom Kapitän. Ich weiß es nicht, wie das Gesetz heute lautet. Damals, ich rede jetzt von 50er Jahre. Ein Monat unterwegs auf See, über 2 Wochen ohne festen Boden zu sehen. Da passierte viel. Es gab Auseinandersetzungen unter den Matrosen, Schlägereien, Messerstichereien. Wir haben sogar ein paar Leute begraben unterwegs. Er war zuständig auch für die Begegnisse. Papa sagt, er ist zuständig für das Gesetz. Wenn hier gibt es keinen Richter. Die kommen vor den Kapitän. Und stellvertretend für das Gesetz am festen Land übt er hier. Und er muss das Gesetz, nämlich nicht nur die Richtung des Schiffes, sondern das Gesetz, die Ordnung auf dem Schiff ist ihm unterstellt. So habe ich mich als Kind viel beschäftigt mit diesem Mann. Es war alles. Die Sauberkeit, das war alles unter den Hauptmann. Dass der Mist, Müll, einfach der ganze Dreck, die entstanden ist in der Gemeinschaft, im Schiff, musste beseitigt werden. Und dafür war er zuständig, dass es ordnungsgemäß beseitigt wurde. Wie wurde diese ganze Sünde, diesen ganzen Dreck beseitigt? Es wurde alles in tiefste Meer begraben, wie es in der Bibel steht. Wir als Captains, als Hauptmänner, sind verantwortlich für unsere Frauen und für unsere Kinder. Vor Gott, dass da Ordnung herrscht, dass die Beziehung gereinigt bleiben und dass Sünde beseitigt wird auf göttliche Weise nach der Anweisung unser Hauptes Christus. Und da gibt es auch eine Ordnung in der Beseitigung von Müll. Und so ist es in allen Bereichen. Oh, ich habe viel vorzuhören, ich mache jetzt Schluss. So gibt es eine Ordnung auf dem Schiff, bis in jede kleinste Einheit. Und alle sind diesem Kapitän unterworfen. Der erste Offizier, der zweite Offizier, die ganzen Matrosen, der Arzt, die Küche, die Wäscherei, so wichtig ist, auch Sauberkeit wieder. Die Wäscherei, die hatten eine kleine Kolonie auf dem Schiff. Das waren Chinesen, die Wäsche gewaschen. Die waren alle irgendwo aus China importiert. Ich weiß nicht, ob sie gut beim Wäschewaschen waren, aber wir wissen, wie die Asiaten, wie sauber sie sind. Und die, das waren alle Chinesen. Und die sagten zu uns Kinder, so mit ihren langgezogenen. Tang, 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 tang. Habe Lucky Lucky. Wir sollten uns die Wäscherei angucken. Tang, tang, tang. Habe Lucky Lucky. Wir sollten immer auch zur Wäscherei haben gedacht. Auf dem Schiff lief das alles sauber. In Unterordnung. In solch einer Präzision. Und dass wir überhaupt ans Land gekommen, unser Ziel erreicht haben, war abhängig von diesem Kapitän. Diesen einen Mann, der bereit war, die Verantwortung für 3000 Menschen und die Diener zu übernehmen. Hast du Angst davor? Ich will dir die Angst nehmen. Gott hat uns als kleine Kapitäne berufen. Und als kleine, nichtige, schwache Kapitäne. Wenn wir unserer Berufung treu bleiben und uns seiner Ordnung unterwerfen, da klappt es immer. Am Ende kommen wir zum Ziel, wenn wir nur bereit sind, Herr, Herr zu sagen und das zu tun, was er uns als Aufgabe gegeben hat als Männer. Zuerst und vor allen Dingen, Männer zu sein. Und alles in Kauf zu nehmen, auch die Schuld. Zu schweigen über die Unzulänglichkeiten, Unvollkommenheiten meiner Frau. Und meine Frau ist schon Engel. Sie ist es wirklich. Sie ist ein Engel. Für mich ist sie ein Engel. Dennoch hat sie Macken und Fehler. Aber ich liebe Gabi so sehr, dass ich niemals zu irgendjemandem hingehe, irgendein Mann und meine Frau fertig mache. Und ich habe diese Männer bei mir im Büro gehabt, die kommen, um ihre Frau fertig zu machen. Weißt du, und ich habe gesagt, da ist die Tür. Du suchst einen Schuldenbock. Du machst deine Frau zum Schuldenbock. Und das hat Christus nie getan. Für mich bist du ein Hauptmann. Für mich bist du ein Hampelmann und kein Hauptmann. In der Schöpfung sehen, was tut Gott? Bringt er den Mann zur Frau? Er bringt wem? Die Frau zum Manne. Und ich bin so geehrt und so gesegnet, dass Gott mir solch einen Engel gegeben hat. Eine Jungfrau und ich war ein Tier. Welchen Vertrauen hat Gott mir gegenüber, dass es mir gelingen kann? Er hat mir seine Tochter anvertraut. Seine liebste Tochter. Und ich muss Verantwortung für sie übernehmen, sonst bin ich kein Hauptmann. Und habe kein Recht, Herr, Herr zu ihnen zu sagen. Auch nicht in Gesang. Jesus, danke dir für dein Wort. Ja. Und ich bitte dich so sehr, dass uns dein Wort uns nicht niedermacht, sondern aufrichtet. Denn wir wissen, dass in dir die Kraft ist, Hauptmänner zu sein, wie du es warst. Ein Haupt zu sein, wie du es bist, Jesus Christus. Und wir danken dir, dass du hier ein Heide nimmst. Jemand, der überhaupt nicht religiös ist und wenig von Religion überhaupt versteht. Aber das tut. Ohne zu wissen, Herr, tut er das Rechte. Wie viel mehr müssen wir das tun hier, die wir alles wissen. Die Schrift innen und auswendig. Hilf du uns, dein Wille zu tun, Herr. Sei du uns gnädig. Wirke du durch deine Kraft und mach uns zu Hauptmänner. Wir bitten das in Jesus' Namen.